Erstes Buch. Säkulare Bilder. Vorstufe und Vorbetrachtungen. Der erste Eindruck angesichts der Bilder des Meisters ist Reinheit und Helligkeit. Er ist dem Erlebnis verwandt, das man hat, wenn man zum ersten Mal ein Stück Mittelmeer von einer hochgebauten Küste aus gewahrt. Man fühlt sich gleichsam gebessert durch die Nachbarschaft dieser sauberen Kunst und durch die sich alsbald einstellende Vermutung ihrer lichten Herkunft. Schon das Handwerkliche in ihr, von dem noch zu sprechen sein wird, ist immer klar und durchsichtig, ganz unproblematisch allem geheimnisvoll Tuenden abhold. Farbton sitzt sicher, sorgfältig und ohne Ängstlichkeit neben Farbton. Keine der Moderichtungen, die einander in den letzten Jahrzehnten die Türklinke überlassen haben, kann diesen Maler für sich beanspruchen. Sein stets festgehaltener Leitgedanke lautete: völlige Klärung des Bildmotivs. Damit befand er sich bereits in einem gewissen Gegensatz zu den Zeitströmungen, die der Verwirrung und dem Chaos nur zu sehr hörig waren. Vom ersten Strich des Pinsels oder Zeichenstifts an offenbarte er sich als das Land der Griechen mit der Seele suchend, hierin ein Mitwanderer Goethes. So hellenisierte er gewissermaßen von Anfang an seine Kunst. Nicht aus eklektischer Formblasiertheit, sondern infolge einer natürlichen Verwurzelung in hellenischem Erdreich, zu welchem edler Zwang ihn endlich auch im Körper hintrug. Zu späteren Zeiten, als er in der italienischen Schweiz wohnte, hat ihm der schöne Tessiner Boden, so oft es wieder einmal ans Landschaften ging, griechische Landschaften zugetragen. Sein Ziel, das der Ordnung, Einfachheit und Einung im Bildmotiv genannt werden darf, hat er sehr zeitig erfasst. Wie schon aus seinen gedanklich merkwürdigen Schwarz-Weiß-Mappen, beispielsweise dem 1906 herausgegebenen Zyklus aus dem Traumland oder den zarten Pflanzenstudien seiner Skizzenbücher, hervorgeht. Die technische Verfestigung seines Talentes musste er naturgemäß, wie jeder andere Sterbliche, allmählich und mühsam durchführen, können und wollen zur Deckung bringen. Das bekannte Wort Liebermanns bewahrheitend: Zeichnen ist die Kunst wegzulassen. Für die Malerei gilt diese treffende These nicht minder. Sie gilt überhaupt für das gesamte Schaffen im Universum. Ist sie doch eine besondere Anwendung jenes Grundgesetzes, das, wie schon bemerkt, jede Kraft im geistigen und natürlichen Haushalt den Weg des geringsten Widerstandes gehen heißt. Der schöpferische Mensch muss mit dem geringstmöglichen Aufwand an Kraft und Mitteln die größtmögliche geistgemäße Wirkung erzielen. Lex Parsimonie nannte man das Gesetz wohl zu Zeiten. Den inneren Treueheit zu dieser heiligen Satzung hat jeder Meister einer Kunst in aller Stille abgelegt. An einem Kunstwerk verdienen nur solche Teile, wofern man von Teilen im Kunstwerk überhaupt sprechen darf, erfüllt und gewürdigt zu werden, die nach der Lex Parsimonie gewachsen sind. Der ganze Rest ist schlecht gemacht, Flickwerk, vielmehr gar nichts. Und wär er von Asbest, er ist nicht reinlich. Hierin denn also beruht das Geheimnis dessen, was man Bauen im Kunstwerk füglich nennen darf, echtes Bauen, welches dem starren Nichts immer ein Stück Gestalt erfüllten Raumes, ein Stück Wirklichkeit, ein Stück Leben jauchzender Kraft und Spannung zwischen Grenze setzenden Formpfeilern und Säulen abgerungen hat. Angesichts eines Bildes, das ganz in der Freiheit dieses Gesetzes aufgegangen ist, kann man sich eins mit dem Pulsschlag der göttlich individuierten Welt erleben. Es ist ein beseligender Abglanz des Urorganismus in seiner strahlenden Spannkraft, Gesundheit und Bewusstheit. Wir werden Bo Win Ra am Werk sehen, diesem Gesetz in seinen Landschaften wieder und wieder Ausdruck zu verleihen, bis er gar dazu übergeht, es nicht bloß anzuwenden, sondern es geradezu und ohne Umschweife, ohne das störrische oder ablenkende Mittel physischer Formkomponenten noch unmittelbarer darzustellen in jenen von ihm als geistlich bezeichneten Bildern, die dann von unüberlegten Betrachtern mitunter als Futurismus oder auch Kubismus kläglich missverstanden worden sind. Es leuchtet ein, dass zu solchem Beginnen nur die höchste und vollbewusste Erlebnisfähigkeit und Einfühlung in die göttliche Willenssphäre ermächtigen. Erschleichung, Missbrauch oder verständnisloses Nachahmen solch geistlicher Formgesichte sind gleichbedeutend mit schwerer Versündigung. Wenden wir uns jedoch zu den Landschaften zurück und sehen wir zu, wie er baute, wie er schon in seinen frühesten Gebilden gebaut hat. Die Malerei lebt nicht von Farbe allein. Die Stellen, wo die Farbflächen zusammenstoßen, einander überbranden oder verschmelzen, wenn sie nicht wie vorzugsweise in dekorativ genannter Kunst zu geschehen pflegt, säuberlich aneinandergrenzen, sind nicht minder wichtig. Diese Stellen, diese mehr oder minder klar gezogenen Grenzen, nennen wir kurz Linien, auch wenn sie vom Begriff der mathematischen Linie abweichen. Die Farbfläche löst auf und befreit. Die Linie bindet und fesselt. Beider Widerspiel bedeutet die Malerei, die denn auch zwischen den beiden Polen schwingt. Beau-Winrat ist von den Extremen der einseitig malerischen, die Linie zersetzenden Malerei, wie die Barockzeit sie liebte, und der vorzüglich linearen, die Farbe stark drosselnden Malerei, wie sie etwa der florentinischen Renaissance gemäß gewesen ist, gleich weit entfernt. Unerschütterlich hält er die Mitte zwischen den beiden Polen, nämlich dort, wo die paradiesische, die recht eigentlich äquatoriale Freiheit herrscht. Man vermöchte es kaum zu entscheiden, ob diese Bilder mehr gezeichnet oder mehr gemalt, also farbig durchlichtet sind. Sie enthalten beides in glücklichem Maß. Zeichnung, also Linie, und Licht, also Farbe. Der Kenner grafischer Werke und ebenso der Genießer koloristischer Valeurs fühlt sich in der Betrachtung dieser Landschaften zufriedengestellt. So kommt stets die Vorstellung lebenspiegelnder Körperlichkeit mithin das Bild eines Organismus zustande. Es ist recht bemerkenswert, wie sehr diese organisierende Kraft in aller vom Beau-Winrat angestrebten Gestaltung von Anfang an lebendig enthalten ist. Vielleicht setzen wir diesen Anfang etwas spät, aber ist es nicht gemäß, dem Menschen seinen wirklichen Anfang erst dann zuzubilligen, wenn Natur und Studium den Jüngling vollkommen zum Mann haben heranreifen lassen? Das pflegt so um das 30. Jahr hin zu geschehen, jenes Jahr, in welchem gemeinhin die Zeit des Empfangens durch die Zeit des Gebens abgelöst wird. In solchem Sinne also steht die Zeichnung Klippenkirche am Anfang und in der Frühe seines Schaffens. In diesem auf der schwedischen Reise festgehaltenen Motiv scheint das zeichnerisch-lineare ganz aufgelöst. Die Linie, der Kreidestrich, sie werden durch die Art ihrer Aufdröselung und Ineinanderquirlung ganz zu Farbe und schwingender Fläche. Gleichwohl ist das Ganze zu einem festen und wuchtigen, gleichsam ausgespaltenem Licht gebauten Körper geworden. Ohne dass die Kräfte beider Pole aufhörten, einander im Gleichgewicht zu halten, sind sie nur ungestüm und in jugendlicher Leidenschaft verknäuelt. Noch ringen Chaos und Kosmos miteinander. Eine ossianische Stimmung entnebelt der unheimlich gespenstischen Zeichnung, deren Formen aus der nordischen Mythologie zu kommen scheinen. Man entsinnt sich unwillkürlich der Frosttursen oder des Fenriswolfes, irgendwelcher Ungeheuer, die an der Schwelle zwischen Welt und Überwelt lauern. Ähnlich verhält es sich mit seiner damaligen Malerei. Wie in jener Kreidestudie geheimnisvolles Licht und funkensprühende Farbe die dunklen und dumpfen Umrisse zu durchschäumen scheinen, so durchädern hinwiederum ganze Linienmassen in den Gemälden der nämlichen Zeit die Farbflächen so reichlich, dass der Eindruck entsteht, ein Ölbild wie die Klippen von Kullen, ebenfalls ein schwedischer Vorwurf, sei eine Pastellstudie oder gar eine Buntstiftzeichnung. Auf der einen Seite haben wir mithin zeichnerische Gemälde, auf der anderen malerische Zeichnungen. Noch bilden beide organisierende Grundkräfte der in der Fläche darstellenden Kunst einen fast unauflöslichen Knäuel. Jugendlich füllenhafter Temperamentsüberschuss äußert sich hier in der noch nicht durchsichtigen, noch nicht sicher beherrschten, weil eben noch nicht gefundenen und errungenen Technik. Daher bleibt es umso bemerkenswerter, dass die aus so labyrinthischen Umwegen gewonnenen Gefüge dennoch Ruhe und Harmonie atmen und so ganz klar und einfach wirken, wie das innere Gemüt des Weltalls, das sich in jenen Klippen und Küstengebilden dartut. Es sind also in den Klippen von Kullen bereits die lichten homerischen Buchten vorausgefühlt, an denen sich der Künstler später ganz finden und denen er, ein so überzeugender malender Ausdeuter sein wird, wie er sonst nicht gefunden werden kann, zumindest nicht seit den Tagen eines Rottmann. Es ist eine Entwicklung zur Flächenhaftigkeit mit sehr klar gegliederten und ausdrucksvoll silhouettierten Farbmassen, die nun einsetzt und binnen verhältnismäßig kurzer Zeit zu einem recht merkwürdigen Phänomen führt. Die Bilder verlieren ihre Zeitbedingtheit und münden in einen sozusagen absoluten Stil ein, der es Bo Win Ra erlaubt, in späteren Jahren immer wieder zu frühen Entwürfen zurückzugreifen und sie fast unverändert, nur in gleichsam mächtigerer Instrumentierung und in gesteigerten Formaten auftönen zu lassen. Es liegt uns fern, diesen Künstler gegen andere Künstler auszuspielen oder ihn mit ihnen zu vergleichen. Schon aus dem einfachen Grunde, weil er, wie auch in seinen Schriften, eine künstlerische Persönlichkeit sui generis ist. Man kann ihn weder für die Romantik noch die Klassik, weder für den Impressionismus noch den Expressionismus beanspruchen. Er geht ganz allein seinen eigenen sicheren Weg, den Weg der Zeitlosigkeit. Hierin allenfalls mit den althellenischen oder den byzantinischen und romanischen, am meisten aber den altchinesischen Meistern vergleichbar, wenn man nicht etwa an Poussin denkt. Er drückt etwas aus, das über den im engeren Sinn artistischen Bereich hinauswächst und mit den Mitteln der gelehrten oder schöngeistigen Ästhetik nicht völlig zu erfassen ist, mithin Gefahr läuft, in deren Bereich auf Widerspruch, Feindseligkeit, Achselzucken, Gleichgültigkeit, Verachtung und alles Mögliche sonst zu stoßen, nur gerade nicht auf ein wirkliches Begreifen. Denn dieses Begreifen ist hier zugleich schöpferischer, nämlich ein selbstschöpferischer Prozess. In dem Maße, wie man diesen Bildern gerecht wird, wird man sich selbst gerecht und fördert sich selbst, wird geistig wacher. Und das ist schließlich ein Gewinn, dessen Wert nicht abzuschätzen ist. Die Frage, welchen Rang Bowen Ra innerhalb der Künstlerschaft der Gegenwart oder der Vergangenheit zu beanspruchen hat, kann nicht beantwortet werden, weil sie falsch gestellt ist. Denn er steht für sich, weil er zu jenen wenigen Menschen gehört, die der übrigen Menschheit als Brückenbauer, als Mittler zur Rückfindung in die verlassene und verratene geistige Heimat dienen. Man kann diese wenigen Mittler nicht in einem Atem mit anderen Menschen nennen, weil sie eben sui generis sind und bleiben. Sie bieten mit ihren Ausdrucksmitteln etwas, was alle anderen Menschen, seien sie auch so groß wie Cäsar oder Michelangelo oder Goethe, nicht zu bieten haben. Es hat ja schließlich auch keinen Sinn, die überlieferten Worte Jesu literarhistorisch und ästhetisch zu auskultieren. Man kann sie ästhetisch beanstanden oder untadelig finden. Eine Erkenntnis von irgendwelchem Wert ist damit nicht gewonnen. Das gleiche gilt von den Schriften und Bildern des Künstlers, der in diesem Buche betrachtet wird. Je mehr er in seinem künstlerischen Werdegang zu seiner eigentlichen Ausdrucksform gelangt, die seine geistige Erkenntnis und vor allem seine geistige Helferschaft sinnlich fassbar machen kann, desto mehr entzieht sich das Gebilde der üblichen ästhetischen Wertung, wenn man auch unbedenklich sagen darf, dass es notwendigerweise eine formal gelungene Lösung darstellt. In dem Maße, wie dieses Ziel noch nicht ganz erreicht ist, also etwa in den vorgriechischen Studienjahren, können der ästhetischen Schulbetrachtung mehr Rechte zugebilligt werden. Wir haben mit diesen Überlegungen der zeitlichen Ordnung ein wenig vorgegriffen. Es bleibt uns noch übrig, aus der Menge des Erhaltenen Vier Beispiele von Bildgedanken aus der vorgriechischen Stufe hier einzuschalten, die, wie es uns scheint, besonders deutlich zeigen, welchen Weg der Künstler gegangen ist. Wir sagten ausdrücklich Bildgedanken, denn die in den Abbildungen vorliegenden Ausformungen gehören, wenn wir uns nicht irren, einer späteren Zeit an, die ihrer Ausdrucksmittel schon sicher geworden ist. Ganz gleichgültig, ob die erste Fassung dieser Bildung noch irgendwo vorhanden ist oder nicht, kann man sie doch deutlich durchschimmern sehen. Diesen vier nun zu betrachtenden Bildern ist die Baumwelt gemeinsam. Zu absoluter Größe und Zeitlosigkeit gesteigert von einem Frieden und einer Feierlichkeit durchgeistigt, wie sie die äußere Welt nicht geben kann. Sie zeigen deutlich, dass der Geist die Materie denkt und bildet, dass auch die irdische Natur seine Schaubühne ist. Die steilen, aber nicht starren, von edlen Lebenswogen still durchfluteten Symmetrien des Bildgedankens Largo stimmen im Wechselspiel mit den Horizontalen der lichten Wolke, des Horizontes und des spiegelnden, umbuschten Weihers in der Tat das Largo einer gedämpft pastoralen Musik an. Musik ist ja immer in den Bildern unseres Meisters. Das muss unermüdlich wiederholt werden. Noch ist ein Unterton von Romantik in dieser Komposition unmittelbarer zusammengefasst in der verschleierten, sinnenden Frau zu rechten. Es ist ein ganz ungewöhnlicher Fall, dass auf den Landschaften dieses Künstlers eine menschliche Staffage in Erscheinung tritt und das Walten des Allgeistes gleichsam in einem Individualgeist sammelt. Es ist aber vielleicht nicht ganz richtig, hier von Staffage zu sprechen, etwa in dem Sinne, wie alles Figürliche bei Claude Lorraine so ungewichtige und nebensächliche Zutat ist, dass er sie meistens von anderen Malern in seine Bilder eintragen ließ. Vielmehr hat die Frau, die Dame, so europäisch sie anmutet, hier eine Bildfunktion, etwa wie jene Weisen, die auf chinesischen Landschaften in die Betrachtung von Wasserfällen versunken sind und keinerlei eigenwilligen Gegensatz zur Umwelt bilden, wie zumeist auf den Gestaltungen des Westens, wo der Mensch vor allem zu dominieren scheint. Es ist etwas von stiller Erwartung in diesem Bilde, als ob die, wie zu einem Baldachin zusammengeschlossenen Bäume, sind es Pappeln, bereit stehen, damit die Frauengestalt darunter trete und das göttliche, ewig weibliche im Strahlenkranz der Baldachinlichtung offenbare. Aber es ist schwierig, den Gehalt solcher Bilder mit Worten auszuschöpfen. Es soll ja nur dazu angeregt werden, dass man sich gemächlich und meditativ darein versenke. Sie sind zu gehaltvoll, als dass es zulässig sein möchte, sie mit einem Blick abzutun. Dieses Werk zeigt, wie die im gleichen Zusammenhang noch zu betrachtenden Bilder zwar bereits die gelassene Meisterschaft der breiten und sicheren Pinselführung, aber der Gegenstand trägt die Farbe der Sehnsucht und nicht der ganzen Erfüllung, die etwa die im geistigen Sinn ganz nüchternen geistlichen Bilder und auch fast die griechischen Landschaften auszeichnet, wofern das, was wir unter Erfüllung und unter Nüchternheit verstehen müssen, bei Vorwürfen mit irdischen Bildkomponenten überhaupt realisierbar ist. In Bildern nach Art des soeben geprüften Largo oder der Komposition im Riesengebirge, die uns nunmehr beschäftigen soll, ist das zugrunde liegende Motiv weder vor der Natur studiert, wo Winra war kein Maler, der seine Bilder vor dem Modell gemalt hat, noch auch frei erfunden, denn es fehlt einerseits das bloß zufällige, andererseits das bloß dekorative Element. Vielmehr haben solche Bilder einen so hohen Grad von Notwendigkeit und Wirklichkeit in sich, dass man sagen möchte, sie müssten, auch wenn sie als Naturgegebenheit nicht vorexistiert haben, nunmehr durch die Einbildungskraft des Künstlers irgendwo als schönes Raumgebilde Existenz besitzen. Der einsame Bach inmitten der wie in stiller Gebetsfeier emporragenden Baumsäulen, die Lichtung, weiterhin die dunkle Wipfelwand und der Silberrücken der Hochgipfel. Alles das mutet an wie eine Paraphrase auf Wanderers Nachtlied, jenes herrliche Geschöpf unter Goethes Dichtungen. Ohne im Mindesten erstarrt zu wirken, ist doch die ganze Komposition durchgeometrisiert in mächtiger Durchdringung von vertikalen und horizontalen, die als Themata gleichsam durch die Grenzlinien des Rahmens gegeben sind und nun, von außen nach innen gleitend, eine zweistimmige Bildfuge voll geheimer Symmetrien aufbauen und entwickeln. Obwohl hier gegen die sonstige Gewohnheit des Künstlers das viel gegitterte Gefüge keinerlei größere und gestillte Flächen aufweist, webt doch eine fast nicht begreifliche Ruhe und Gelassenheit darin, eine so klare Zuversicht und selige Entrücktheit, dass dadurch wieder ein bedeutsamer Unterschied zu dem leisen Todesschauer der Goethe-Verse offenkundig wird, die wir deshalb zur meditativen Vergleichung hierher setzen. Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Stimmungsmäßig und thematisch sehr verwandt mit dem Tannenbild, wiewohl sich wiederum davon unterscheidend wie Morgengefühl von Abendgefühl, überdies nunmehr die großen, breit hingestrichenen Flächen, wie sie der Meister so sehr liebte, reichlich aufweisend, bietet sich die weit überwiegend in hellen Tönen gehaltene Malerei von Bergfrühling in den bayerischen Voralpen dar. Vielleicht führt die Abbildung unsere Vorstellung hinsichtlich der darin enthaltenen farbigen Werte etwas irre. Vordergrund und Mittelgrund wirken verschneit. Sie sind es auch, aber nicht mit Eisflocken, sondern mit hellen Blüten auf ganz lichtem Gras. Die horizontalen Bildteile. Wolkenschwaden, Schneegebirg, Wiesenpläne und vier ferner gelegene Tannenhaine, die auch hervorlugende Waldgipfel bedeuten können, sind beinahe streng symmetrisch nach dem hohen Berghorn in der Mitte hingeordnet. Umso günstiger wirkt die Auflockerung durch die fünf, die gesamte Bildfläche durchschneidenden Tannen, von denen zwei nahe am rechten Rand, drei aber so weit von links nach innen gerückt sind, dass sie einen gewichtigen Akzent bilden, weil sie das Ganze im goldenen Schnitt aufteilen. Dieser zweifache Rhythmus durch das Widerspiel von goldener Proportion und Mitbetontheit macht, wenn wir uns nicht täuschen, den Hauptreiz dieses Bildes aus. Wenn man ihn im Riesengebirge leise Vorahnungen jener Steilformen und Basalte auf den geistlichen Bildern, man denke etwa an Lux in Tenebris aus der Gruppe der Weltenbilder, bemerkt, so wird hier solches noch offenkundiger in der Bergmasse und dem Gewölk, in denen sich schon jene artikulierten Gipfelformen und Seelenschwaden ankündigen, wie wir ihnen auf den überweltlichen Bildkompositionen, beispielsweise Weltwanderung, immer wieder begegnen. Es ist anzunehmen, dass gewisse Anwandlungen stimmungsmäßiger Romantik überdies alles Wirbeln und Schäumen jugendlicher Kraftlaunen bewusst vom Künstler zu allmählichem Abklingen gebracht werden mussten. Das Waldtal in Spessart, eine versonnene deutsche Nacht, Landschaft, die Goethes Lied an den Mond in dessen beiden Fassungen in Erinnerung bringt, ist mit äußerster Sparsamkeit der Mittel geformt. Ebenso kontinuierliche Linienzüge wie kohärente Farbmassen, beides einander fast streng in Schach haltend, so dass eine Spannung entsteht, die freilich auf unserer Abbildung und auch auf dem bekannten, kühler gehaltenen Holzschnitt des Japaners Urushibara nach diesem Bilde dumpfer wirkt als auf dem so überraschend schönen und reifen, in warmen braungrauen Farbklängen schwingenden Original in Zürcher Privatbesitz. So formt sich das verhaltene Pathos dieser schon durch die rosigen Töne im Gewölk durchlichteten Nachtstimmung, welche an die sehnsüchtige und wehmütige Fantasie eines Kaspar David Friedrich und die ganze unerlöste Tiefe deutscher Romantik zwar anzuklingen scheint, aber sie gleichzeitig überwindet, vor allem deswegen, weil diese Landschaft ganz und gar zu malerischer Bildform von wundersam geistiger Einfachheit geworden ist und, trotz der an Goethe gemahnenden Gestimmtheit, des literarischen Beigeschmacks enträt, der die Reinheit vieler Kunstwerke deutscher Romantiker und Nazarener wie auch englischer Präraffaeliten beeinträchtigt. Das Bild stellt jene entscheidende Spätstunde dar, wenn der verklingende Tag wie ein Gebet die Nacht durchtönt. In seinen breit horizontalen Lamellenformen mutet es als den geistlichen Kompositionen des Meisters sehr verwandt an. Das bloß Stimmungsmäßige ist eben etwas, das in der hohen Kunst doch wohl schließlich auch noch überwunden werden will. Mag die sentimentalische Note überaus zart und keusch anklingen, so verrät sie gleichwohl einen Rest jenes Ringens um die Form, dem im gelungenen Werk keine Stätte gebührt. Unsere Zeit ist als Selbstdarstellung ohne Selbstkritik, vielmehr der ganz hemmungslosen und exhibitionistischen Selbstentblößung von unbegriffenen Hemmungen ihrer Künstler, Musiker und Dichter nur zu hold und wird es immer noch mehr. Hier liegt das, im wahrsten Sinne des Wortes, epochale Missverständnis des künstlerischen Urphänomens, welches erst dann zu vollem Glanz erblühen kann, wenn jeder Krampf gelöst ist. Apollon ist eben doch der Höhere neben Dionysos, äußerte Bohuinra einmal zum Verfasser und sprach damit etwas Entscheidendes aus, das ja auch der Mythos andeutet, indem er dem trunken machenden Gott eine sterbliche Mutter gibt, die beim wahren Anblick ihres olympischen Geliebten zu Asche wird. Die seelische Tiefe liegt nicht in der Wollust des Leidens und im Auskosten des Abgrunds, sondern in der Selbstheilung und im Überbrücken oder Schließen der gähnenden Klüfte. Solches wussten die Hellenen, indem sie die Lichtgestalten ihrer Götter auf reinen und klaren Bergeshöhen heimisch machten. Olymp, Parnas, Ida. Und gerne stehen die Heiligtümer in Akropolen und auf erhabenen Punkten. Athenische Akropolis, Sunion, Delphoi, Passai, Akragas. dem Hades wurde kein Tempel gebaut. Es ist ein in den Tiefen der Seele verwurzeltes Gefühl, dass die Völker des Nordens, insonderheit deren geistige Menschen, immer wieder in den Süden gezogen hat, in das italische Großgriechenland oder in den lichtschimmernden Bereich des Archipelagos selbst. Irdisches Gegenbild zeigt dort in sonnigem Gleichnis, was ihnen Ziel ist und Lebenselixier, Klarheit und Reinheit. Die alten Griechen haben das Kalokagazia genannt, Hochherzigkeit, Schönheit und Güte in einem. Wir haben kein Wort dafür, aber wir haben ein Distichon von Goethe, das er einst in das Album der Fürstin Amalie Galizin eingetragen hat und welches den Sinn des griechischen Begriffes sehr anmutend zum Vorschein bringt. Unterschieden ist nicht das Schöne vom Guten. Das Schöne ist nur das Gute, das sich lieblich verschleiert und zeigt. Vortrefflich ist in diesen paar Silben ein scheinbarer Gegensatz geschlichtet und die peinliche Isolation der Ästhetik im 19. Jahrhundert schon im Voraus ad absurdum geführt. Die Kalokagazia lebt tief in unserem Herzen und dürstet nach Fleischwerdung. Im griechisch überprägten Süden sind sogar die lauen Schatten noch trunken und golden von Licht. So finden sich denn Licht und Schatten schon hienieden in höherem Licht geeint, trotz der trägen Materie, die sich ja doch immer wieder als nichts denn eine Manifestation des Geistes bekundet, als dessen Geheimniszustand, wie Novalis begriffen hat. Der Künstler Povenra, dessen ganzes Wesen Klarheit und Offenbarung will und einbegreift, dieser Geistesmensch konnte nicht anders als die Durchlichtung des Südgefühls in sein Herz hineinnehmen, jene Übereinstimmung mit den Ordnungen der Lichtwelt, so dass es ihn unwiderstehlich nach dem ägäischen Inselmeer zog, wo die Formen der Landschaft den Winkeln und Flächen des inwendigen Seelenkristalls so weitgehend entsprechen, wie es im Verhältnis von Äußerem zu Innerem hienieden irgend möglich ist. Er machte sich nach Griechenland auf, und es ergab sich, dass diese vom Opferduft uralter Heiliger weichen noch umwehten Städten den ihnen gemäßen künstlerischen Verkünder fanden. Es gibt von jener langen Reise noch ein halbes Hundert oder mehr mit Ölfarbe rasch hingeworfener Skizzen nach Landschaften. Sehr zart und anmutig erfassen sie weiter nichts als das Unerlässliche in einer der impressionistischen Überlieferung angeschlossenen Technik. Ein artistisch bedingter Betrachter möchte darüber hinaus nichts zu wünschen finden, solange er die sozusagen symphonischen und orchestralen Weiterentwicklungen dieser Liedentwürfe nicht kennt. Wohlbemerkt bedeuten die später und mitunter auch noch in den letzten Lebensjahren entstehenden großen griechischen Landschaftsbilder keine Verbreiterung und bloße Auswalzung des skizzierten Vorwurfs, der ja zunächst nur eine Gedächtnishilfe sein will, sondern eine Steigerung und Verklärung des Motivs in mannigfacher Beziehung. Hebt doch in diesen Bildern die eigentliche Bauarbeit, das Auswölben zu einer Ganzheit, erst an. Ein französischer Ästhet hat den Vorwurf erhoben, alles das sei zu sehr arrivé. Nun, man weiß es. Geschlossene, aber vollständig individualisierte, nirgends automatenhafte Ganzheit erdrückt unsere heutigen. Sie sind wie eh und je zufrieden und beglückt mit den bloßen Kleidern Euphorions, mit den zweideutigen Gaben von Forkyos Mephistopheles. Die vollentwickelte Schönheit des Lebens erregt ihnen Ärgernis, wie ihnen schon längst die griechische Klassik und italienische Hochrenaissance, besonders in den Werken Raphaels, geradezu unverständlich und lästig geworden sind. Das Ausgeglichene beunruhigt ein schläfrig gewordenes Gewissen. Bovinra hat in seinen griechischen Landschaften bereits vor- und ausgebildet, was man dann unter dem Kennwort neue Sachlichkeit geraume Zeit lang anstrebte. Aber er ging darüber hinaus und hat auch den Surrealismus vorweggenommen, wofern man diesen als den Entschluss auffasst, zu einer unverschrobenen und nicht geschmäcklerischen Transposition der Wirklichkeit in überwirkliche Zeitlosigkeit zu gelangen. Im Umkreis der hellen Einweihungsstätten Delos, Delphoi und Eleusis fand er mit der sicheren Einfühlung des Künstlers die reine und nackte, sich nicht zierende Landschaft, den klaren Garten Gottes, wo die Formen nicht durch sich vordrängende Regiekünste von Atmosphäre und Vegetation verwischt sind. Zwar ist sie schon jeweils in den Skizzen enthalten, wird aber in den Durchführungen auf die eigentlichen Stammformen des Erdleibes hin erschaut. Honiggelbe Marmortrümmer, kahle Berge, blaue Buchten offenbaren ihre Quintessenz. Erst im innerlichen Erfassen dieser mächtig wirkenden Stammformen, wie wir sie unverhüllt auf den geistlichen Bildern später gewahren werden, wird jede mögliche Erscheinungswelt genießbar und entzückend, nämlich enthusiasmierend, weil der Gott zu spüren ist. Diese Bilder helfen uns zu der Entdeckung, das nicht nur inwendige Antike, sondern das körperliche Hellas noch heute dem, der Ohren hat zu hören, magische Worte zuflüsternd. Owenra musste nach Hellas gehen, weil in diesem Sonnenlande die Möglichkeit einer Vorwegnahme im Sinne der goetheschen Antizipation des völligen Daheimseins gerade für ihn bestand. Jenseits der griechischen Landschaft gab es für ihn dann nur noch die Landschaften der Weltseele zu gestalten. Das schier vermessen erscheinende Unterfangen, etwas, das kaum Analogie auf unserem Plan hat, in den irdischen Ring zu reißen. Sogar die hellenischen Motive waren also diesem von ihnen wahrlich ergriffenen und entzückten Geist mitunter noch zu mittelbar. Erst in den geistlichen Bildern erwirkte er sich die ganze Befreiung und Befriedigung in unmittelbarer Gestaltung. Wir aber wollen bei der Betrachtung der hellenischen Gaben einstweilen noch zu erlauschen suchen, was uns diese Bilder zuraunen.